Eine Woche und dann feiern wir Ostern. Wir gehen auf die Karwoche zu. Eine besondere Zeit und ein besonderer Text heute. Irgendwann ist die Stunde da, Bilanz zu ziehen. Bei Jesus war es die Stunde vor seinem Tod. Aber es gibt ja auch andere Anlässe, Bilanz zu ziehen. Ein runder Geburtstag, der Schulabschluss, vielleicht der Schulabschluss der Kinder oder für manche den Eintritt in den Ruhestand oder etwas ganz anderes bringen uns dazu, innezuhalten, nachzudenken. Was war in meinem Leben genau vielleicht? Was habe ich mit meinem Leben bisher gemacht? Was wurde mir geschenkt? Was habe ich vielleicht versäumt? Worüber bin ich traurig? Und vielleicht auch, was will ich in Zukunft anders machen? Wo sehe ich meine Aufgabe? Die Endlichkeit unseres Lebens wird uns in solchen Stunden bewusst und wir ziehen Bilanz. Unser Text fängt an, die Stunde ist gekommen. Die Stunde, als Jesus in Jerusalem einzieht, reitend auf einem Esel, begleitet von einer jubelnden Menge, Palmzweige schwenken sie zu seiner Begrüßung. Hosianna, gelobt sei der, da kommt, im Namen des Herrn rufen sie ihm zu. Es ist die Stunde eines ganz besonderen, großartigen Empfangs. Mit ihm erfüllen sich Verheißungen. Mit dieser Stunde, mit Jesu Einzug in Jerusalem, beginnt aber auch die Leidenszeit Jesu. Für Jesus ist die Stunde gekommen, innezuhalten. Der Einzug in Jerusalem liegt hinter ihm. Er weiß, dass die Stimmung kippen wird. Es wird nicht bei der jubelnden Menge bleiben. Schnell werden sie rufen, kreuzige ihn. Ihm bleibt nur noch wenig Zeit. Jetzt ist die Stunde da zum Gebet, zum Gespräch mit Gott, seinem Vater, der ihn gesandt hat. Hören wir, wie die Bibel von dieser Stunde erzählt, Johannes 17. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben geben alle, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, das zu dich, der du allein wahrer Gott bist und du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Nun, mein Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ja, liebe Gemeinde, liebe Vorortbesucher, das ist ein besonders intimer Augenblick. Wenn jemand am Ende seines Lebens Bilanz zieht, wenn jemand hineinsehen lässt in das Gebet, in die Zwiesprache mit Gott. Wir sind da ganz nah am Herzen Jesu, an dem, was ihn bewegt, was ihn ausgemacht hat, was ihn prägt, was ihm wichtig war. Wenn Menschen sich uns so offenbaren, dann sehen wir oft etwas von ihrer menschlichen Weise. Hier im Johannesevangelium ist es noch etwas ganz Besonderes, denn wir sehen hier auch etwas von seiner göttlichen Natur, auch von dieser anderen Seite, die wir Menschen so in uns und bei uns nicht kennen. Sie war nur bei Jesus da. Menschlich und göttlich war Jesus. Menschlich und göttlich, das erleben wir auch in der Passionszeit. Und interessanterweise erleben wir beide Pole bei Jesus tatsächlich auch in den verschiedenen Evangelien. Wenn wir die Evangelien Matthäus, Markus und Lukas lesen, dann ist nämlich diese Stunde, diese letzte Stunde Jesu, ganz anders erzählt. Ich würde nicht sagen, das ist ein Widerspruch, sondern ich würde sagen, das sind zwei Seiten einer Medaille. Zwei Seiten auch einer Medaille, die man nicht so einfach zusammenbekommt. Aber offensichtlich war in Jesus beides. In den Evangelien wird nämlich vom Garten Gethsemane erzählt, von der menschlichen Seite dieser Leidenszeit. In den Evangelien wird erzählt, wie Jesus enttäuscht ist von den Jüngern, die einschlafen, als er gebetet hat und wieder zurückkommt. In den Evangelien wird erzählt, wie Jesus betet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. In den Evangelien Matthäus, Markus und Lukas wird erzählt, wie Jesus Blut und Wasser schwitzt. Ganz anders hier im Evangelium des Johannes. Da wird erzählt und spüren wir eine große Souveränität in diesem hohepriesterlichen Gebet. Das ist für Jesus nicht zum Verzweifeln, sondern es ist ein Grund, zu Gott zu beten und sich mit ihm zu verbünden in seinem inneren Wesen. Es ist ein Grund, ganz eng die Verbindung und ja die Verbundenheit zu Gott zum Ausdruck zu bringen. Aber für das Johannesevangelium, für das Gebet Jesu im Johannesevangelium ist das Kreuz nicht angstmachend, nicht bedrohend und letztlich auch nicht alles zerstörend. Hier geht es um Verherrlichung, hier geht es um neues Leben, hier geht es um den inneren Auftrag dessen, was Jesus hatte. Beides in einem Menschen. Wir können das nicht einfach zusammenbringen. Und doch, später hat die Kirche es so formuliert, Jesus ganz Mensch und ganz Gott. So ist es mit Jesus und seiner letzten Stunde. Es ist diese Verzweiflung, es ist diese letzte Angst vor dem Tod, vor der Hinrichtung, vor dem Leiden, vor den Schmerzen, alles was dazugehört. In der Theologie hat man dann manchmal darüber gestritten in den folgenden Jahrhunderten, wie war denn das am Kreuz zu denken. Die einen haben dann gesagt, ja Jesus hatte im Grunde nur einen Scheinleib, das hat ihm nicht wirklich was ausgemacht. Die haben sich dann ganz stark am Johannesevangelium orientiert und eigentlich ist Jesus souverän diesen Weg gegangen. Die anderen haben sich eher an der menschlichen Seite Jesu orientiert und haben dann gesagt, ja, Gott ist am Kreuz gestorben und Gott ist tot und es ist alles nur schrecklich gewesen für ihn. Und wir sehen, wenn wir nicht beides zusammenhalten und zusammendenken, geht entweder von Jesu Gott sein oder von Jesu Mensch sein etwas verloren. Ich bin überzeugt, Jesus hat am Kreuz gelitten. Jesus hatte Angst. Jesus war an der Grenze. Und Jesus hat die Grenze sehr wohl gespürt. Und doch war in ihm diese Verbundenheit mit seinem Vater, die intensiver und stärker ist als bei jedem Menschen, der vorher und nachher über diese Welt ging. Denn er war Gottes Sohn. Es ist ein geradezu göttliches Zwiegespräch, was wir hier sehen. Die Stunde ist gekommen. Und Jesus erzählt da nicht in erster Linie vom Leiden, sondern von der Verherrlichung. Jesus erzählt nicht in erster Linie von seiner Verzweiflung im Johannesevangelium, sondern von seiner Verbindung mit Gott. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast die Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe denen oder allen, die du ihm gegeben hast. Da ist plötzlich spürbar, Jesus verbindet sich so mit Gott in diesem Gebet oder umgekehrt, Gott verbindet sich so mit Jesus, dass es zu einer Einheit wird. Jesus birgt sich in Gott hinein. Jesus weiß sich von Gott gesandt. Und Jesus erinnert Gott an die Zeit, als er präexistent, so sagt man es theologisch, bei Gott war. Und Jesus bittet Gott, ihn wieder bei sich aufzunehmen, zu verherrlichen, wieder in Verbindung mit ihm so sein zu können wie früher. Und doch ist das Kreuz dazwischen. Doch steht das Kreuz noch aus, doch steht es noch aus, dass er ins Leiden muss. Aber Jesus erscheint hier im Johannesevangelium souverän. Er geht diesen Weg für uns, für seine Menschen, für die Liebe Gottes und sie allen Menschen zu zeigen. Verherrliche deinen Sohn. Wie geht das, den Sohn verherrlichen am Kreuz? Ist das Kreuz nicht das Symbol der totalen Niederlage, der totalen Verzweiflung und des Abgeschiedenseins von Gott? Wie ist das zu denken, zu erklären? Kreuz als Verherrlichung, ein Mordinstrument als Verherrlichung. Das ist wohl das Geheimnis der Bibel, das Geheimnis des Neuen Testamentes und das Geheimnis Gottes, dass gerade dieses Kreuz eben nicht nur der Ort der Verzweiflung ist, dass es auch nicht am Kreuz stehen blieb, sondern dass es weiterging in die Osternacht hinein. Wenn man das ganz praktisch überlegt, dann kommt man ja zu der Frage, wie war jetzt dieser Kreuzesmoment, als Jesus am Kreuz hing? Wenn Jesus sagt, er und der Vater sind eins, dann ist ja Gott nicht der Gott, der souverän sitzt und im Himmel ist und dann wartet, was Jesus als Opferlamm für ihn vollbringt. Das ist, glaube ich, viel zu flach gedacht. Das ist schon eine Seite dessen, dass Jesus für uns stirbt, ganz klar. Aber Jesus musste nicht einen zornigen Gott versöhnen, sondern Jesus musste uns mit Gott versöhnen. Nicht Gott war das Problem vor dem Kreuz, sondern wir waren das Problem. Wir müssen verändert werden, wir müssen einen neuen Weg finden. Paulus sagt das ganz schön im 2. Korintherbrief. Gott war in Christus die Welt mit sich versöhnend. Gott in Christus, Gott, der nicht eine Leistung empfängt von Jesus und dann rechtlich gesehen gnädig sein kann, das ist juristisch gedacht im römischen Recht, aber in der Bibel ist das nie so auseinandergezogen. In der Bibel ist das viel enger. Ein Theologe hat einmal gesagt, und das finde ich einen sehr schönen Begriff, Gott zerreißt sein Herz am Kreuz. Gott selber geht mit ins Leiden am Kreuz. Und überlegt euch selber, wenn ihr ein Kind habt, wenn dieses Kind leiden müsste, da sitzt ihr doch nicht cool daneben und sagt, schön, was du für mich vollbracht hast oder für die Versöhnung, sondern das zerreißt doch unser Herz, wenn unser Kind leidet. Das wollen wir nicht und das geht uns ins Tiefste. Und so sehr hat Gott auch am Kreuz mitgelitten. Und Gott selber ging diesen Weg in Jesus, ins Leiden. Manche sagen, Gott könnte doch nicht 5 Grad sein lassen, wenn Gott ein gerechter Gott ist. Ich möchte darauf antworten, natürlich könnte Gott das. Gott ist doch Gott und wenn Gott ist, dann kann er 10 Grad sein lassen oder 20, 15 zu 10 machen. Das ist doch nicht sein Problem. Gott hätte auch ohne die Tat von Jesus seinen Menschen gnädig sein können. Das ist auch nicht sein Problem. Ich glaube wirklich, das Problem zwischen uns und Gott liegt nicht bei Gott und lag nie bei Gott. Das Problem ist, dass wir von Gott weggelaufen sind, dass wir uns von Gott entfernt haben und dass wir neues Leben brauchen und dass wir versöhnt werden müssen. Gott muss nicht versöhnt werden. Das zeigt doch, dass er Jesus in diese Welt schickt, zeigt doch schon, dass Gott nicht mehr grimmig ist gegen die Welt, sondern dass er die Welt liebt und gewinnen will, jeden Einzelnen. Das Werk Jesu ist, dass er uns mit hineinnimmt in das Werk der Versöhnung. Luther spricht von einem fröhlichen Tausch. In Christus bin ich gerechtfertigt. In Christus bin ich der neue Mensch. In Christus werde ich neu. Ich bin ein Mensch, dem seine Schuld vergeben wird. Ich bin ein Mensch, dem seine Gottesferne abgenommen wird. Ich darf wieder bei Gott sein und ich darf ihm wieder nahe sein. Die Frage, warum dieser Weg Jesus so hat kommen müssen, glaube ich, können wir letztlich im Tiefsten nicht klären. Weil Gott ist, hätte er vielleicht auch viele andere Wege gehabt. Aber um unsretwillen, damit wir es erkennen und begreifen und verstehen können, was er für uns getan hat, um unsretwillen ging er genau diesen Weg so auf diese Weise. Aber nicht im Sinn eines germanischen Fürsten, der nicht über seine eigenen Schatten springen kann, sondern im Sinn eines liebenden Gottes, der alles tut, um uns unmissverständlich und deutlich und klar zu zeigen, ich lieber Mensch, ich Gott selber in Jesus Christus, und da siehst du mich in meinem Wesen, in meiner Art, in meiner Liebe, ich tue alles für euch, damit ihr wieder meine geliebten Kinder sein könnt und damit ihr das erkennt und seht und spürt. Der Weg Jesu ans Kreuz, auch ein Weg der Liebe Gottes. Ein Weg, wie er uns zeigt, dass er alles bereit ist zu geben für uns. Dass sein Herz für uns brennt. Und dass Gott das auf sich nimmt, was Menschen am schlimmsten erleben. Nämlich das eigene Kind zu verlieren. Ich merke immer wieder, wenn das in einer Familie vorkommt, das bringt wirklich an die letzte Grenze. Und Gott weiß, wie das ist. Und Gott weiß es um unsretwillen, weil er unser Herz und unsere Liebe gewinnen will. Wenn Jesus sagt, verherrliche mich auf diesem Weg, dann ist da eine ganz, ganz enge Verbindung zwischen Gott und Christus in diesem Kreuzesgeschehen. Und es zeigt auch noch etwas anderes im Blick auf unser Leben und unsere Bilanz. Wenn Gott das menschliche Leben verherrlichen kann bei Jesus, dann führt das bei Jesus ganz klar wieder in die Gottheit hinein. Aber es zeigt auch für unser menschliches Leben, warum das Kreuz so wichtig ist. Wenn das Kreuz nicht nur das Scheitern ist, wenn im Kreuz etwas zur Erfüllung kommt zwischen Gott und Mensch, dann heißt das hinter Verrat Leben und Tod, hinter Enttäuschung und enttäuschter Liebe und Ohnmacht. Hinter dem allen und durch das alles kann Gott doch etwas Ganzes machen. Was heißt das im Blick auf mein Leben und meine Lebensbilanz? Ich glaube nicht, dass wir als Lebensbilanz es immer hinbekommen, ein rundes Leben zu haben. Das ist ja gerade das große Ziel unserer Gesellschaft. Es gibt ja gerade auch interessanterweise im Kino sehr viele Filme über Älterwerden und Sterben. Das wird jetzt Thema, weil die großen Jahrgänge älter werden. Das wird thematisiert, wie kann ein Leben rund werden. Und das ist eine heimliche Religion geworden, ein rundes, abgerundetes Leben. Aber wenn wir unser aller Leben betrachten, dann wird unser aller Leben auch an vielen Stellen Fragment bleiben. Ich kann es eben nicht immer rund machen und rund abschließen. Da gibt es Beziehungen, denen kann ich nichts mehr tun. Da gibt es vielleicht Berufskarrieren, die sind irgendwann abgebrochen und gehen eben nicht so weiter. Und da gibt es Dinge, die wir vielleicht irgendwann im Leben angepackt haben, mit großem Elan, und es ist eben doch nicht der große Künstler oder sonst wer aus mir geworden. Und ich muss mit Grenzen und Begrenzungen leben und oft genug auch mit Schuld. Und Jesus zeigt, und Gott zeigt an Jesus in diesem zerbrechenden Leben am Kreuz, dass Gott in der Auferstehung etwas Herrliches daraus machen kann. Das ist für mich mutig und ermutigend. Denn die Fragmente meines Lebens bleiben von Gott her gesehen nicht nur Fragmente. Und manchmal in meinem Leben, wenn ich Bilanz ziehe, dann weiß ich, an dieser und jener Stelle wird es Fragment bleiben. Und dann kann ich auch froh sagen, ja, dann ist es eben so. Und dann muss ich nicht mehr Ganzes draus machen. Und dann kann ich darauf vertrauen, dass Gott in seiner Ewigkeit etwas zu seiner Verherrlichung daraus macht, etwas Ganzes. Ich muss mein Leben nicht rund machen. Natürlich freue ich mich über die Stellen, die rund werden. Es ist gut, dass Gott es rund macht, versöhnt, mir die Schuld vergibt und dann aus meinen Bruchstücken ein Ganzes macht, dort, wo ich es manchmal gar nicht sehe. Einmal habe ich das ganz nett erlebt. Ich war einmal in einer Gottesdienst eingeladen, Sonntagmorgens, und das war da im Neuferner Tal, und es war jetzt nicht mein Morgen. Ich bin heimgefahren und habe gedacht, heute wäre ich lieber im Bett geblieben. Also die Predigt, die war ein bisschen konfus und so, kommt ja vor. Und auf jeden Fall, dann komme ich vielleicht 6 Wochen später nochmal in die Gemeinde, da war irgendein Projekt, also ich war ja damals sowieso öfter unterwegs. Und dann kommt eine Frau auf mich zu und sagt, sie wollte mir nur sagen, dieser Sonntagmorgen sei für sie und ihr Leben total wichtig gewesen. Dann denke ich, ja. Das sind die Fragmente meines Lebens, die manchmal einfach so sind, wie sie sind. Aber dann gibt es nochmal Gott und seinen Geist, der aus den Fragmenten meines Lebens etwas Ganzes machen kann. Und dann war es wohl doch gut, dass ich an diesem Morgen mich ins Neuferner Tal aufgemacht hatte. Und es ist hoffentlich nicht nur im Neuferner Tal so, sondern manchmal in der Familie, manchmal im Beruf, manchmal einfach in den Alltäglichkeiten, in denen wir stecken. Im Vertrauen aufs Kreuz, wenn Jesus sagt, damit kann Gott etwas Herrliches machen, mit so einem Mordinstrument, dann kann Gott durch das Kreuz auch in meinem Leben etwas Herrliches machen. Amen.